Navi on Air, Episode 88 nach der Eurobike 2024.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Guten Morgen, Thomas.
Wie war die Eurobike?
Ja, sehr schön. Also hat mir gut gefallen, war auch gut untergebracht diesmal. Also hat soweit alles gepasst und waren sehr interessante Gespräche und auch Blicke auf neue Geräte.
Ja, wir haben uns ja auch getroffen, dazu vielleicht später.
Wir haben ja ein paar News, wollen wir die erstmal kurz vor der ganzen Eurobike-Euphorie reinschieben?
Na klar.
Ja, dann Koros hat mir eine Info zukommen lassen, dass jetzt ihr Radcomputer, der Dura, fertig ist zur Auslieferung. Sie haben ganz viel an der Software gebastelt und haben jetzt also diesen Softwarestand erreicht, der erstmals an Endkunden ausgeliefert wird. Ich werde dann später damit auch noch mal auf Testfahrt gehen und werde das wirklich noch mal ausprobieren.
Nächste News, Software, Karte, Outdoor Active hat Fotos jetzt auf seiner Karte im Internet, also auf der Webseite und auf der App. Komoot-Nutzer werden das kennen, denn es sind Fotos, die von der Community stammen und mit diesen Bildern kann man sehen, wie eine Strecke, ein Weg aussieht, wo das Foto aufgenommen wurde. Komoot nennt das TrailView, Outdoor Active, bei denen heißt es, glaube ich, Fotolayer. Ich finde es klasse, denn da kann man dann schon wieder sehen, wie die einzelnen Wege eben beschaffen sind. Für viele richtig informativ, ja.
Ist an mir vorbeigescrollt. Ich habe da eine Infomail bekommen, habe es mir aber nicht angeschaut, weil war das nicht so, dass du dazu Abonnent sein musst?
So weit bin ich noch nicht. Das war gestern die News, das anzuschauen. So weit bin ich noch nicht gekommen, das anzuschauen, so rum. Also, ich weiß es nicht genau. Wir müssen es prüfen.
Okay, schauen wir uns noch im Detail an, ist noch sehr neu gewesen. Gut, damit sind die zwei News seit dem letzten Aufzeichnung durch. Kommen wir zur Eurobike. Wie war da so dein Gefühl? Wie war die Stimmung? Was hast du da so in den Hallen einfach mal so erlebt?
Es brodelt, Motoren waren im Vordergrund, die Neuigkeiten, E-Bikes etc. Neue Navigeräte waren eher ein Randthema. Und ich kann nur sagen, die Messe brodelte überall mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Events. Für mich war die Messe super interessant, quirlig, die Branche pulsierte. Es waren einige Neuigkeiten da und vor allen Dingen die Motorenwelt, die E-Bike-Motorenwelt hat für Furore gesorgt.
Ja, absolut. Was natürlich sehr spannend war, war dieses Thema nach dem Corona-Hype und dem anschließenden, ja, Tal der Tränen. Wie geht's jetzt weiter? Und klar, es normalisiert sich jetzt einfach wieder. Und jeder ist ein Tor gewesen, der einfach geglaubt hat, dieser Hype der Corona-Zeit, der setzt sich fort. Das war abzusehen, dass es das nicht ist. Aber jetzt beruhigt sich das alles wieder. Wir kriegen ganz gute Neuheiten, die auch die Leute wieder in die Fahrradgeschäfte reinziehen. Und insofern hat man doch eine gewisse, ja, positive Stimmung mit Blick in die Zukunft gesehen. Was ich extrem spannend fand bei der ganzen Messe, waren die ganz vielen Hinterzimmer, Darkrooms und die Treffen so abseits der Öffentlichkeit, wo man also nur mit guten Kontakten irgendwie reingekommen ist. Ist es dir auch so ergangen, dass du da in einige Hinterzimmer gebeten wurdest?
eigentlich nicht so was Ungewöhnliches, wenn man jetzt Hinterzimmer mit vertrauten Gesprächen austauscht. Denn wir kennen ja schon unsere Kollegen, die Ansprechpartner, und als vertrauenswürdiger Medienmensch bekommt man dann schon die ein oder andere Information und das ein oder andere Gerät gezeigt, was dann eben aber hinter einer Tür versteckt ist.
So ist es, genau. Das ist mir aber diesmal extrem stark aufgefallen. Also da haben ganz viele Firmen, Hersteller, also ein österreichischer Fahrradhersteller, der hat ja gefühlt ein Drittel von seinem Stand hat er komplett abgesperrt, wo nur geladene Gäste mit Unterzeichnung einer NDA-Erklärung überhaupt reingekommen sind. Dann hatte ich ein Gespräch mit einem Hersteller, der nicht Aussteller war, der nicht mal möchte, dass man seinen Namen nennt, mit dem man sich da eben überhaupt im Rahmen der Messe getroffen hat.
Kann es sein, dass man noch größere Angst hat vor Kopien in Fernost?
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube eher, die wollen dieses Momentum des Wow, neues Gerät, neue Software, diesen Wow-Moment nicht vorher schon kaputt machen lassen.
Ja, die Leaks, von der die ganze Medienwelt lebt. Aber ich hätte jetzt auch andersrum gesagt, eigentlich ist es ja in Sachen E-Autos inzwischen wahrscheinlicher, dass die Deutschen nach China fahren und sich dort umsehen auf den Messen.
Ja, das ist eine andere Baustelle, da kommen wir ja jetzt gleich auch noch dazu, aber
Ja.
ich glaube, die Geräte und Produkte, die wir da ja schon in diesen Hinterzimmern gesehen haben, die sind schon so nah, dass wir da, also dass ein Mitbewerber da meines Erachtens keine Chance hätte, da was zu kopieren.
Ja, es ist ja außerdem so, wenn wir neue Geräte bekommen, wenn wir uns die dort anschauen können und dann darüber schreiben, so und so sind die, dann wissen wir, durch Software etc. ist es einfach noch nicht sicher, wie es wirklich funktioniert. Na klar, kann man die Gehäuse sehen, das Display anschauen, aber alles andere ist dann wirklich erst beurteilbar für den Gast, für den Kunden, der es nutzt, wenn es im Serienzustand ist oder einigermaßen im Serienzustand.
So ist es genau. Also insofern, das fand ich diesmal ziemlich spannend. Und wenn wir jetzt zu dem Motorenbereich kommen, da gab es ein paar Neuheiten und es gab, ja, wie nennt man das so schön, diesen Elefant im Raum, der ganz viele Hersteller, die da ihre neuen Fahrräder gezeigt haben. Aber dann, je nachdem, entweder schlampig den Motor nur mit schwarzem Klebeband abgetaped haben oder ganz hübsch fand ich bei einem Hersteller, der hat dann so eine Art Söckchen gestrickt und hat dann über den Motor so eine schwarze Socke drüber gezogen.
Ja, okay. Okay, dann lifte doch mal das, was man jetzt schon publik machen kann. Was gab es denn an neuen Motoren, die Furore gemacht haben?
Ja gut, also von der breiten Standardpresse, nenne ich sie jetzt mal, wurde ganz stark promoted, möchte ich das schon fast nennen, der Motor von ZF. Ich meine, das kommt wahrscheinlich daher, dass man in Deutschland die Firma ZF einfach kennt. Das ist der Getriebebauer vom Bodensee aus Friedrichshafen und die haben jetzt eben auch einen E-Bike-Motor rausgebracht. Bei mir hat er jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst.
Cola-Dosen groß und super stark, heißt es.
Ja, wobei die Cola-Dose würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde eher sagen, es ist vielleicht so eine Chipsdose, weil also so einen kleinen Durchmesser wie eine Cola-Dose hat er definitiv nicht. Besonders stark, ja gut, er hat 90 Newtonmeter, das sind 5 Newtonmeter mehr als ein Bosch oder ein Shimano-Antrieb. ist jetzt noch nicht so übermäßiger Wahnsinn, aber es ist okay. Ich meine, wohin soll dieses Wettrüsten führen? Bringt ja nichts, weil dann muss man auch entsprechend große Akkus machen und dann kriegt man da die Gewichtsspirale des Todes nach oben.
Was heißt das jetzt für unseren Anwendungsbereich? Konnektivität, Motor ist ja ein Thema. Kann man den jetzt besser ansteuern? Muss er in einem eigenen System drin sein? Hat er ein geschlossenes System mit einem einzelnen, nur dort funktionierenden Navi? Wie sieht es da aus bei den neuen Motoren?
Ja, also von denen, die ihn gefahren haben, die sagen, also die Feinabstimmung ist noch nicht so toll. Ich habe mich jetzt nicht in der Schlange ganz hinten angestellt, um den zu fahren. Kann ich also jetzt selbst nicht beurteilen. Was ich mir angeschaut habe, war die App. Und das Lustige war dann, die Dame, die mir die App dann vorgestellt hat, die hat dann ganz stolz die Navigation gezeigt. Und hat dann auf dem Handy-Display, ja, und hier kannst du dann mit dem Finger deine Route auf der Karte malen. Er sagt,
Oh,
okay,
das
also,
kennt man doch.
genau, habe ich gesagt, also ihr kauft die Software bei GPS-Tuner in Ungarn ein, guckt sie mich an und meint so, ja, du kennst dich da aber gut aus. Meint, ja, das ist so denen ihr Marketing-Feature, was sie gerne zeigen. Also die nutzen als App auf dem Smartphone für dieses System nutzen sie GPS-Tuner. Du kannst dir dann auch, wenn du dieses Display drauf konfigurierst, kannst du dir eben da auch Abbiegeinformationen auf das Display anzeigen lassen und die kommen von der Software GPS-Tuner.
Und das Display an sich, wie gut ist das abzulesen? Ist es Komoot-kompatibel etc.?
Also es ist gut, ich würde mal sagen, es ist so im Bereich eines Bosch Kiox 500, bisschen kleiner. Also es ist okay.
Prima. Was ist denn der nächste Motor, den du entlüftet hast?
Ja, deutlich spannender finde ich da schon den Motor aus China und zwar von DJI, wobei nicht unbedingt den Motor nur, sondern einfach dieses ganze Ökosystem und wie sie das Thema angegangen haben. Weil ganz wichtig ist ja, wenn man einen neuen Motor vorstellt, dass man auch einen Partner hat, der das Rad, der das, der den Motor in ein Rad einbaut. Da hat ZF Glück, die haben da mit Raymon, haben die einen Hersteller, der gleich am Anfang da sich mal drauf verpflichtet hat. DJI hat dieses komplette Antriebssystem eben entwickelt, vorgestellt und möglicherweise haben sie keinen Fahrradhersteller gefunden oder sie wollten ihn nicht und dann haben sie einfach schnell einen selbst gegründet.
DJI ist ja eigentlich aus einer anderen Szene bekannt, nämlich von den Drohnen.
So ist es, genau. Und da ist ganz viel Know-how und Technologie eben mit reingeflossen. Ich habe mich da eben am Stand. Die hatten ja auch nur draußen einen Container stehen mit einer schönen Terrasse obendrauf und einer Möglichkeit zum Probefahren. Aber die war noch schlimmer als bei ZF. Also da ging die Schlange wirklich einmal um den kompletten Container rum. Bin ich also insofern auch dann nicht gefahren, weil da wäre der Tag rum gewesen, bis man da dran gekommen wäre. Aber sie gehen einige Sachen sehr interessant an und wenn man mit denen unterhalten hat, dann ging es wirklich darum, also was können wir schon? Wir können Motoren ansteuern über unsere Drohnen. Wir können Akkumanagement. Weil auch bei so einer Drohne gehen extrem starke Ströme da rein und raus. Das heißt, das Aufladen muss extrem schnell gehen und das ist wirklich beeindruckend. Also unter optimalen Bedingungen, muss man dazu sagen. Jetzt nicht, wenn es minus 10 Grad hat, dann funktioniert es nicht. Bei ordentlicher, normaler 20, 25 Grad Temperatur bist du in anderthalb Stunden irgendwie von 5 auf 80% mit deinem Akku geladen.
Wow.
Und das sind Punkte, also da kommt ein Brose, ein Shimano, ein Bosch bei weitem nicht dran.
Dann sag doch mal vergleichsweise Zahlen der anderen.
Boah, bei meinem aktuell habe ich ein Smart-System von Bosch. Bis ich den wirklich von 10% vollgeladen habe, sind da, glaube ich, 6 Stunden durch.
Das ist ja auch eine Möglichkeit, mit kleineren Akkus die Fahrzeuge auszustatten und dann zu sagen, lieber mal schnell aufladen und statt den zweiten großen Akku am Fahrrad mitzuschleppen und damit nochmal 2, 3 Kilo mehr aufs Gesamtgewicht draufzupacken.
Das könnte man auch machen. Dazu muss man dann halt sagen, ja, du musst auch die Steckdose haben. Also das hilft mir nichts, wenn ich irgendwie in die Alpen gehen will und eine längere Tour berghoch fahre, dann hilft mir die gute Lademöglichkeit nichts, wenn ich das nicht, wenn ich da einfach keine Steckdose finde.
Ganz wichtig ist aber der Trend zu leichten E-Bikes, das heißt damit auch nicht nur leichter Motor, sondern auch leichter Akku. Und wenn der schnell geladen werden kann, wird es umso praktikabler.
Richtig, also du kannst da sehr viel mit diesem ganzen System spielen und sie haben also, wenn man jetzt mal zu den technischen Eckdaten kommt, haben sie da also sehr spannende Sachen. Sie haben ein sehr niedriges Gewicht, 2,5 Kilo nur. Sie haben ein maximales Drehmoment von 120 Newtonmeter und eine Spitzenleistung von 1000 Watt. Wobei da muss man dann wirklich sagen, das ist wirklich so ein Overboost. Also du kannst den Knopf mal drücken und dann kriegst du so 30 Sekunden, glaube ich, kriegst du diese absolute Spitzenleistung. Und danach ist die auch wieder vorbei. Und du kannst zwar theoretisch den Knopf sofort wieder drücken, aber sie sind eben extrem gut im Bereich Sensorik und Steuerung. Und wenn sie merken, also der Motor ist jetzt durch diese Overboost-Funktion zu heiß, dann kriegst du die auch nicht gleich nochmal. Oder wenn du schon die ganze Zeit heftig berghochfahren warst und mit der normalen Standardleistung und du willst jetzt diese Spitzenleistung haben, dann kriegst du die vielleicht auch nicht, wenn das Temperaturfenster und alle anderen Parameter nicht passen. Also das ist, sie versprechen da nicht alle Funktionen zu jeder Zeit, sondern in bestimmten Situationen, wenn es die Randbedingungen hergeben, die physikalisch gegeben sind, dann bekommst du es.
Das erinnert mich an meine 50er Kleinkraftrad vor der Eisdiele. Damit kannst du jeden versägen.
Wenn du
Nein, nein, im Ernst. Wenn ich Leistung höre, denke ich immer, für mich ist eigentlich leise wichtiger. Denn wenn ich einen Motor habe, der mir dauernd Geräusche macht, und damit rede ich jetzt nicht von aufheulenden Turbomotoren im Boost-Sektor, sondern ich rede einfach davon, wie leise ist ein Motor, wie weit reicht der, wie viel brauche ich davon. Und das war auch ein Feature bei mehreren Herstellern. Wie komme ich mit kalkulierbarer Akkukapazität bei meinem Ziel an? Ja, das heißt also für uns Tourenfahrer wäre es dann wichtig, wie gut ist denn diese Energie verfügbar und wie energieeffizient ist denn so ein Motor eigentlich? Wie viel Energie frisst der im Vergleich zu anderen?
Absolut wichtiger Punkt. Allerdings, da gibt es noch keinerlei Praxiserfahrungen, weil außer kurze Testfahrten konnte da wirklich noch keiner machen, dass man da wirklich mal einen Reichweitentest oder so macht. Insofern, es war auf jeden Fall eine absolut spannende Technikdemonstration. Sie haben das clever gemacht mit ihrem Fahrradhersteller, den sie quasi dazu gebaut haben, um das zu zeigen. Und dann haben sie einfach wirklich aus ihrer Drohne oder Action Cam haben sie das Touchscreen Display genommen und haben es ins Oberrohr integriert. Und dann kannst du da einfach das Fahrrad entweder über zwei Controller am Lenker oder über Touchscreen steuern und bedienen. Und extrem schick fand ich auch, die haben da einen USB-C-Port eingebaut. Damit kannst du dein Handy laden. Und die sind da einfach offener und bevormunden die Besucher oder die Benutzer nicht, sondern mir wurde gesagt, also die Leistung ist ausreichend, um dein MacBook damit zu laden.
Ja.
Also sie sagen, du kriegst über dieses USB-C, kriegst du volle Leistung. Dir muss halt klar sein, wenn du das MacBook lädst, dass dein Akku danach nicht mehr für eine 100-Kilometer-Tour ausreichen wird. Aber das sollte eigentlich einem gebildeten Nutzer klar sein, dass die Leistung irgendwie endlich ist. Und das finde ich schön, dass die sagen, okay, wenn du das möchtest, dann tu's. Aber du musst dir über die Konsequenzen im Klaren sein.
Ich glaube, da braucht man auch weniger Bildung als das einmalige Erlebnis, MacBook aufgeladen und danach stehst du in der Wüste.
Ja, okay, wenn du
Sprich,
das.
kommst nicht mehr nach Hause.
Ja, aber das ist ja jetzt auch, dass das MacBook ist halt so das plakative Beispiel. Aber in der Realität hängst du dann halt einfach dein Handy dran und dein großes iPhone. Und es gibt keine Diskussion, ob das jetzt langsam geladen wird, ob du nur das Entladen verzögern kannst. Nein, es wird einfach Vollgas geladen. Und wenn dir das, diese Energie wert ist, dann nimm sie einfach dafür.
Ja, das ist schon toll. Meiner Erfahrung nach ist es gar nicht mal so notwendig, ein Smartphone, das ja in der Regel als Navigator wichtig ist, für unsere Klientel vollzuladen, sondern nur die letzten 2 Stunden noch zu ermöglichen. Und denn dann geht man eigentlich, dann geht die Batterie, der Akku des Smartphones zur Neige so bei den Touren. Aber für mich nochmal die Frage, wenn ich mir jetzt so ein neues Gerät kaufe, ein neues E-Bike, kann ich dann meine Hardware nutzen mit meinen ganzen Komponenten, die jetzt auf Bluetooth etc. funktionieren und ANT Plus, klappt die Konnektivität jetzt auch mit den neuen Modellen oder haben die auch noch mehr eigene ja, Kommunikationsbausteine?
Na gut, sie haben ihre eigene App, klar. Du kannst zum Anfang kannst du einen Standard Bluetooth-Herzfrequenzgurt einbinden. Ja, und das war's erstmal an Konnektivität.
Es geht ja nicht nur um Konnektivität an sich. Bluetooth haben wir, damit ist ja so der Anschein erweckt, es geht alles, aber dann sind gewisse Funktionen ja nur über die eigene App einstellbar. Also von daher, ich glaube, bei diesem Feintuning kommt es schon darauf an, dass man mal sieht, welche Geräte sind bei den Nutzern verbreitet und kann das neue E-Bike mit den ganzen kommunizieren. Denn ich glaube, das ist schon für die meisten Leute wichtig, die ja auch später nicht nur ein Bike nutzen, sondern eben mehrere, aber nicht für jedes Gerät, für jedes Bike ein Radar und ein Computer und was weiß ich alles haben wollen.
Ja, da muss bei den meisten muss da noch die Zeit zeigen, was dann da wirklich möglich ist.
Kann man bei dir nachlesen bei deinen Tests?
Im Zweifelsfall ja, wenn ich an so ein Rad dann mal rankomme.
Okay.
Gut.
Jetzt haben wir viel über Motoren gesprochen. Was haben wir denn noch über unseren Star Edge 1050 zu berichten, den wir jetzt auf der Messe, zumindest ich, zum ersten Mal gesehen habe?
Ja, dann sag doch mal, genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Er war halt auf dem Messestand bei Garmin da.
Ja, ich habe ihn gesehen. Du hast ihn ja schon vorher ausprobiert. Was war denn für dich Neues?
nichts.
Nichts.
Nein, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich ihn vorher in der Hand hatte und mir viel wichtiger war, dass ich ihn hier bei mir ins Testlabor krieg, habe ich nicht mehr als einen kurzen Blick mal drauf geworfen und hatte dann einfach ein Gespräch mit den Garmin-Presseleuten und insofern haben wir uns da über Hardware und Details von dem Gerät überhaupt nicht damit beschäftigt. Insofern, für dich war es jetzt das erste Mal, dass du ihn gesehen hast. Was war da dein Eindruck?
Ich fand das Display klasse, also wirklich ein sehr gut detailliert in allen möglichen Beleuchtungslagen, die man auf der Messe sehen konnte, oben den Messestand, funktionierendes Display. Das war schon beeindruckend und den Rest werden wir sehen.
So ist es, genau. Lass mal das an der Stelle mal, glaube ich, damit sein. Wir hatten ja auch schon mal etwas länger über den Edge 1050 in einer der früheren Folgen gesprochen. Und dann bin ich in derselben Halle irgendwie gefühlt 7 Stände weiter nach hinten gegangen. Und da war eine kleine Firma aus China, die nennt sich GP Sport oder GPS Sport. Und mit denen hatte ich ein nettes Gespräch dann. Da warst du mit Sicherheit auch mal zu Gast bei denen,
Ich
oder?
kann nicht so gut wie so Chinesisch wie du.
Ich kann es auch nicht, aber sie konnten besser Englisch als ich Chinesisch. Also insofern konnten wir uns da doch einigermaßen gut unterhalten. Und die haben eben ihr neues Spitzenmodell, den IGS 800.
Ich habe den Katalog, aber kann der das auch nach deinen Einschätzungen, was dort versprochen wird, sprich komplette Navigation, gutes Display etc.
Also die Hardware, muss man mal sagen, ist sehr, sehr gut. Also die hat wirklich, das haben sie drauf. Bei der Software ist so ein bisschen navigationstechnisch kann er also nicht mit den Top-Geräten, also Garmin, Wahoo, Hammerhead mithalten. Was absolut gruselig ist, ist die deutsche Übersetzung. Also den musst du eigentlich auf Englisch fahren, weil die Übersetzung ist dann Bu. Also da wird dann Share mit Aktie übersetzt.
Okay. Ich würde auch nicht erwarten, dass ein Gerät jetzt komplett aus der chinesischen Fertigung und Entwicklung so eins zu eins auf den deutschen Markt kommt, sondern dass man dort einen Partner hat und einen Vertriebsmensch, eine Vertriebsorganisation, die dann auch vielleicht das Gerät unter einer anderen Marke präsentiert. Wie schaut es denn da aus?
Wüsste ich jetzt nichts. Also sie bräuchten natürlich einen deutschen Distributor, der sich dann, oder einen europäischen Distributor, der sich dann zum Beispiel auch um die Übersetzungen kümmert und solche Sachen. Ich sag mal, für jemanden, der einen Radcomputer möchte, mit einem ordentlichen Display, gute Aufzeichnung und ein Track auf der Karte, an dem man nachfährt, ausreicht, dann ist es kein schlechtes Gerät. Also wir reden jetzt hier über einen Preis von 380 € allerdings schon.
Ui, das klingt aber schon nach sehr ambitionierten Höhen. Da überlegt man sich ja schon, ob dieser Computer besser ist als das, was man gerade fährt. Und deswegen die Frage, was kann der jetzt in dieser Preisklasse mit den jetzigen Möglichkeiten? Ich vermute mal, über Amazon ist er schon bestellbar. Wem würdest du den empfehlen?
Also beim Preis ist er natürlich absolut in der Liga eines Wahoo Element Roam 2. Der ist bei 350 € so. Dann wird er spannend, wenn du wirklich sagst, ich möchte ein Vollfarbdisplay. Ich möchte das Ganze mit Touchscreen bedienen. Ich möchte ein etwas größeres Display haben als zum Beispiel den Wahoo. Und ich bin eben bereit, Abstriche, ja, im Bereich Navigation hinzunehmen.
Denn ich glaube, in der Preisklasse wird sich nur jemand so etwas anschaffen, der überzeugt ist, dass er damit klarkommt. Der wird nicht die einfachsten Funktionen und das automatische Verbinden von allen möglichen Features voraussetzen können. Und deswegen muss es ja schon technisch ein sehr tolles Angebot sein.
Ja, also wie gesagt, Die Hardware ist richtig genial. Also, was ist es? Ein 3,5 Zoll Vollfarb-Touchscreen-Display. Er hat einen Metallbajonett hinten drauf für das Garmin-System, also dass das ordentlich hält. Sie sprechen von 50 Stunden Batterielaufzeit. Na gut, selbst wenn es nur 40 am Ende werden, es ist immer noch ein super gigantischer Wert. Sie haben als GPS-Empfänger diesen Multiband, Multifrequenz, also alles drinnen, was man da braucht. Also von den Hardware-Geschichten, wenn man sich die anschaut, absolut top.
Ja, das heißt also, jetzt wissen wir, es ist ein Gerät mit einem Bildschirm so groß wie der 1050er, mit eben Farbe und ja, wie sieht es aus mit dem Laden von Tracks, von GPX-Daten?
Kriegst du drauf, du kannst dich auch mit Komoot und Strava verbinden, aber das ganze Routenführung und vor allen Dingen die Geschichte mit Rerouting, die hat so in meinen ersten Tests jetzt noch keinen so einen gigantisch guten Eindruck hinterlassen.
Ja, jetzt haben wir schon viel über Motoren und über ein paar Exoten gesprochen. Wir haben jetzt noch einen kleinen, den ich ganz interessant fand, einen kleinen preiswerten Computer, der aber schon Radarsensoren, den Radarpunkt anzeigen kann. Du weißt, was ich meine. Wir reden vom Brighton Rider 460. Ein Einstiegsgerät mit Monochrom-Bildschirm, eigentlich in der Einstiegsklasse, wo man so etwas nicht erwartet, dass man eben ein Radarmodul anbinden kann. Und es wird dann nicht nur einfach als Punkt gezeigt, sondern als mitlaufendes Symbol, ähnlich wie man das von den Garmin Edge, von den Garmin-Computern von Wahoo und von Sigma etc. kennt. Also die Technologie, dass ein Fahrzeug sich nähert, das erkennt man auf dem Bildschirm. Das in dieser Preisklasse, das fand ich schon gut.
Absolut. Also was natürlich da auch, oder kommen wir erstmal zurück, Preisklasse. Wir reden hier über die etwas über 100-Euro-Klasse. Was man natürlich da beachten muss, ist, du kriegst kein Vollfarbbildschirm mehr, sondern es ist ein klassisches Schwarz-Weiß LCD. Ja, ansonsten natürlich schon sehr spannend, das Gerät. Was da bei Brighton auch extrem interessant war, war so die Information, dass sie anscheinend wirklich an einem Radar für den deutschen Markt arbeiten.
Unglaublich, das, was wir seit Jahren sagen, was auch, glaube ich, die Entwicklung und die Vermarktung beim Management versuchte, ja, schmackhaft zu machen. Nein, also die Radargeräte von Brighton sind ja für den deutschen Markt noch nicht zugelassen durch dieses fehlende Prüfzeichen, was Garmin hat. Und ich glaube, wir können jetzt darauf warten, dass das irgendwann in den nächsten Monaten auch erscheinen wird und dass damit auch ein anderer Hersteller von Radargeräten, von Zusatzmodulen, dann auf dem deutschen Zubehörmarkt erhältlich sein wird.
Absolut. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und es ist interessant, dass da eben auch andere Firmen Interesse bekunden an dieser deutschen Besonderheit, weil eigentlich wäre es einfacher und besser, wenn Deutschland da seine Sonderstellung aufgeben würde und einfach, wie auch schon andere europäische Staaten, also selbst unsere Nachbarn aus Österreich, die dürfen ja mit dem blinkenden Licht fahren. Und damit wäre das Thema eigentlich mit, ich übertreibe jetzt, einer Zeile Gesetzestext schon erledigt.
Ja, das sind unsere leider nicht so ganz praxisgerechten Vorschriften. Es gibt ja noch einen viel größeren Kampf in Sachen, dürfen S-Pedelecs auf Rad, also nur auf der Straße fahren oder eben auf Radwegen, Radinfrastruktur. Das lassen wir jetzt, glaube ich, mal. Wir haben auch schon ziemlich viel Zeit jetzt in dieser Episode über Neuigkeiten gesprochen. Es gibt auch noch eine Menge, ein paar sollten wir noch nehmen, aber vielleicht, das wird mir jetzt schon klar, ein paar schon für die nächste Episode aufbewahren. Matthias, wir haben aber außer den Computern noch ein paar Neuigkeiten zu Headsets, zu Intercoms gesehen und auch schon ausprobiert.
So ist es. Da hast du ja super uns zwei kleine Intercoms von der Firma Sena organisiert, die wir dann einmal auch abends noch in Ruhe an Helmen testen konnten, also wirklich in der Praxis. Ja, war sehr interessant. Die sind also, was würde ich sagen, Hälfte der Länge eines klassischen Gasfeuerzeugs, so von der Größe. Und die werden an die Helmriemchen mit dran gebaut und koppeln sich, haben so ein kleines Mikrofonstummel und damit kann man dann eben jeden Helm intercomfähig machen.
Ja, also sprich, das Bluetooth-Headset, was man an den Helmriemen an der Backe sozusagen befestigt und dann mit einem Mikrofonarm zum Ausklappen, dann wird das Mikro auch auf Empfang geschaltet. Sena hat dort seine Mesh-Technologie eingebaut, das heißt, dass man mit diesen Headsets mehrere Teilnehmer verbinden kann. Es ist aus meiner Sicht wunderbar, wenn man auch schon zu zweit fährt und kann sich unterhalten oder in einer Gruppe. Und das Technologische ist eigentlich nichts Neues, wenn man das so hört. Aber die Gesprächsqualität ist wirklich gut und eben immer wieder der Effekt, unser Prüfstand, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und damit Windgeräusche haben, das wird mit diesem System wirklich gut übertragen. Also eben ohne die Windgeräusche. Hingegen bei anderen Headsets, die damit werben, Outdoor-Headsets, funktioniert das in der Regel deutlich schlechter.
Ja, also ich fand auch die Kommunikation war gut. Was ich noch nicht so optimal fand, war die Befestigung am Riemen des Helmes. Also wenn man da mit dem Kopf ein bisschen mehr sich bewegt hat oder auch wenn es wackelig wurde, ich denke jetzt mal, dass man da auf Kopfsteinpflaster oder Schotterweg fährt. Da ist dann schon mal diese Befestigung auf der einen Seite rausgerutscht.
Ja.
Also da muss noch ein bisschen was getan werden.
Und wenn das auf dem Trail passiert, dann ist das Ding weg.
Spätestens wenn du das für die zweite Seite dann genauso magst, ja.
Ja, oder Tour de France-Effekt, auch wenn nichts passiert, dann fährt man drüber. Und nein, also es kann einfach rausfallen. Und wir haben aber auch schon die entsprechenden Kollegen benachrichtigt. Sie haben sich notiert und ich denk mal, da wird doch Besserung erfolgen.
Gehe ich auch davon aus.
Ja, dann haben wir einen anderes Headset auch beide zu dem Test bekommen, spontan auf der Eurobike. Das kennt man auch schon. Das ist eigentlich ein Sport-Headset von Shox. Open Run Pro nennt sich das. Also ein Headset, was jetzt nicht unbedingt fürs Fahrradfahren konstruiert wurde, auch kein Mesh-System hat, sondern ein klassisches High-End-Headset ist. Das Ding soll eigentlich auch im Fahrverhalten bei Wind sehr gut die Gesprächsqualität ermöglichen, sprich keine Windgeräusche durchlassen. Da ist mein Eindruck allerdings, es hat zwar einen super Sound und auch dieses Knochenschallsystem, das heißt, dass die Ohreingänge nicht verstopft werden, sondern das Ganze übertragen wird durch anliegende, ja, wie nennt sich das, Lautsprecher, die dann eben an der Schläfe anliegen. Letztendlich, wenn man fährt und dann telefonieren will, dann hört man doch zu viel Windgeräusche und dafür ist es meines Erachtens dann doch nicht so gut einsetzbar.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, nachdem die Ohren offen bleiben, wer da das nutzen möchte. Aber ja, es ist kein Gerät, was für das Fahrradfahren eben optimiert wurde und dafür entwickelt wurde.
Ansonsten tolles Prinzip. Ich finde das klasse. Das funktioniert auch wirklich gut. Also draußen, wenn ich jetzt unterwegs bin, im Garten beispielsweise oder einfach mir mal einen Podcast anhöre, eben nicht auf dem Fahrrad sitze, dann ist es klasse. Aber da merkt man eben genau den Unterschied zur Kommunikationsqualität für den ja, Gebrauch mit Wind von vorne.
Genau. Gut, und dann ganz am Schluss, als ich eigentlich schon am nach Hause gehen war, bin ich dann noch bei einem großen Distributor vorbeigekommen und da habe ich noch einen kleinen Stand gesehen von einer ja bekannten Firma, Airbell aus Österreich. Habe ich ja auch schon mal berichtet über den ihre Klingel, wo du einen AirTag reinbekommst, also zum Tracken von deinem Fahrrad. Und die haben jetzt auf der Eurobike den Nachfolger oder das Alternativprodukt, ein zweites Produkt, die Airbell Pro vorgestellt.
Das ist ja spannend. Ich kenne das so als kleine Klingel, die eben so aussieht wie viele kleine Ping-Klingeln, die am Lenker befestigt werden. Und die konnte man dann, glaube ich, abschrauben oben das Klingelteil. Dann kam dieser AirTag rein, dann schraubte man die Klingel wieder drauf. Ja, was ist jetzt besser geworden?
Du musst sie nicht mehr aufschrauben und dieses AirTag-Teil da reinlegen, sondern die Elektronik mit Apple-Zertifizierung ist einfach schon dabei. Das heißt, die Klingel ist direkt mit einem AirTag integriert ausgerüstet.
Und das heißt, immer die Frage, der Dieb, wenn der das weiß, kann er das Ding einfach mitnehmen?
Natürlich, ich meine, die Klingel ist nicht, die möchte einfach unauffällig sein. Also das heißt, der schlägt die Klingel ab und das war's. Aber das hat sich ja, das ist halt einfach so. Dafür muss man halt nicht sagen, ist das Teil einfach um Welten günstiger als ein klassischer GPS-Tracker, der irgendwo in den Rahmen gebaut wird und an die E-Bike-Elektronik angeschlossen wird. Also wir reden da jetzt im Bereich von 45 Euro.
Anschaffungspreis und Servicekosten?
Null. Na gut, ich übertreibe 1 Euro, eine Knopfzelle pro Jahr wirst du brauchen.
Wunderbar, klingt gut und wird von dir sicherlich auch weiter getestet.
So ist es.
Ja, wir haben noch einige Neuigkeiten. Ich hätte noch einiges zu berichten, was nicht unbedingt die Hardware-Szene betrifft, sondern das Ganze drumherum, das Klima, was du eben angesprochen hast. Und da ist natürlich auch sehr viel bei uns in der Navigationswelt, was dort besprochen wird, bis hin zum Bundeswaldgesetz etc. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Episode, weil auch in diesem Bereich tut sich noch einiges. Ich denke mal, wir haben jetzt auch unsere Hörer genug mit Neuigkeiten versorgt. Du wirst sicherlich noch einige Sachen testen und vielleicht setzen wir das Ganze dann in der nächsten Episode fort.
So machen wir das. Und so lange gehen wir jetzt mal in die Sommerferien. Und ich denke, wir werden uns im August nicht mehr hören. Und danach im September, dann können wir die neuesten Testergebnisse besprechen.
Alles klar. Gut, dann macht's gut, habt schöne Ferien, sofern ihr im Süden wohnt, starten die ja erst. Sonst kann man ja auch zu Hause noch einige schöne Tage verbringen und einige Bundesländer haben ja auch noch ein paar Wochen Ferien. Also genug Gelegenheit zum Testen, abends mal in Navi on Air reinhören und auf jeden Fall gute Erholung.
So ist es. In diesem Sinne, ciao, servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.